Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd. Und heute probieren wir was ganz Neues aus, was ich mir von den großen globalen Super-Podcasts abgeguckt habe. Jetzt nicht, weil wir selber schon so ein großer Podcast wären, aber wer unsere Folgen aufmerksam verfolgt, weiß ja, dass es ganz wichtig ist, identitätsbasiert zu handeln und zu denken und zu manifestieren. Statt zu sagen, ich werde gesund, sagt man, ich bin gesund. Statt zu sagen, ich werde mich irgendwann gesund ernähren, ist es besser, wirklich so agieren zu sagen, dass ich esse mich stark, ich esse gesund. Und in diesem Fall würde ich auch sagen, statt auf dem Weg zum großen Creator-Dasein, sehe ich uns persönlich beide schon als Creator. Und insofern denke ich, dass das quasi jetzt auch Teil unserer Identität ist, wie so neben unserem normalen Job. Und deswegen machen wir etwas, was die großen Superstars machen.
Ja, warum nicht, ne? Copy with Pride. Und bin ich ja irgendwie erleichtert, dass du dir Creation und Creator-Dasein und Kreativsein manifestieren kannst. Sehr erleichternd zu hören, Thoran. Aber was genau haben wir denn heute vor? Was hast du dir da abgeschaut? Was haben wir vorbereitet?
Also was ich bei vielen anderen gesehen habe, ist immer so eine Art Highlight-Folge, ne? Oder so Best-of-Moments. Und ein Begriff, den ich sehr, sehr schön fand, ist dieses Most Replay Moment. Ne? Das kann ich ein bisschen offen halten, weil das Most Replayed von euch, ja, teilweise auf jeden Fall auch, aber teilweise auch Most Replayed für mich, weil ich es nochmal hören musste, um es wirklich auch zu verstehen und mir zu merken. Und wir haben uns quasi mal so die ersten 20 Folgen reflektiert und uns überlegt, okay, was wären so Basics, Fundamentals, die für euch spannend sind, auch für diejenigen vielleicht jetzt neu anfangen, mit uns reinzuhören. Und diese zusammengeschnitten, vor allem mit auch ganz, ganz tollen Persönlichkeiten und Gäste und Gästinnen, die wir haben konnten.
Ja, ist wirklich, das kann ich schon mal verraten. Auch ich durfte schon replayen und rehearen. Eine richtig coole Ansammlung geworden mit, na, wir hatten ja nur tolle GästInnen, aber wirklich nochmal ein cooler Zusammenschnitt, einfach so sehr dicht. Und ja, wir haben dann auch die Bitte an euch, wenn euch das gefällt, kommentiert das gerne, schickt uns aber auch Wünsche dazu. Das haben wir ja schon ein paar Mal auf Social Media gehört. Und ganz wichtig, das wisst ihr, für jeden Podcast ist super wichtig, dass ihr ihn einmal liked und gerne auch einen Kommentar auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform da lasst. Deswegen die Bitte einer kleinen Bewertung, das hilft uns, hier gut weiterzumachen. Wir hoffen natürlich, dass das nicht nur was ist, was uns viel Freude und Spaß macht, sondern dass ihr auch Freude beim Zuhören behaltet.
Insofern viel Spaß bei unserer ersten Most Replayed Sonderfolge.
Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Was ist ein Biomarker? Wie viele gibt es?
Also Biomarker heißt ja erstmal nur, ich habe einen Stellvertreter, das ist ein Molekül, es ist ein Datenpunkt, der in Zusammenhang steht mit der menschlichen Physiologie, der veränderbar ist zwischen Gesundheit und Krankheit, und wo wir idealerweise mit der Macht der großen Daten zukünftig in der Lage sein werden, nicht nur Gesundheit, Krankheit am einen und anderen Pol des Spektrums zu differenzieren, sondern auch tatsächlich optimale Zonen zu definieren. Das ist auch so meine Hauptarbeit derzeit im Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns überlegen, wie können wir diese Biomarker, die Leistung, Gesundheit, Funktion repräsentieren, nochmal besser klassifizieren und einordnen, damit wir Klarheit schaffen, weil einfach da ist sehr, sehr viel wilder Westen gerade im Markt.
Ist das sowas wie, ist Ruhepuls ein Biomarker?
Das ist ein Biomarker. Du hast der Puls an sich ist ein Biomarker, aber genauso gibt es nicht aussprechbare Eiweißmoleküle, die auch Biomarker sind. Und es kommen ja jeden Tag neue dazu. Okay. Also du hast ja angefangen von diesen ganzen Körperflüssigkeiten, die man analysieren kann. Dann haben wir die Informationen, die in den Zellen gespeichert ist. Das ist dann die Genetik, die auch theoretisch Biomarker sein kann und super relevant wird, auch in Zukunft relevanter werden wird. Dann wissen wir aber nicht, ob diese Gene an- und ausgeschaltet sind. Da gibt es dann nochmal die Epigenetik. Die wird einem auch schon verkauft, als wüsste man, was man da tut. Ist aber in der Regel nicht so, weil wir noch gar nicht so richtig wissen, was man da tut und das besser einordnen. Genau das gleiche ist Mikrobiom. Also Stuhlgang ist natürlich auch versteckte Information mit unglaublich komplexen Daten, die sich da drin verstecken. Und da ist leider auch noch Wilder Westen. Es gibt noch keine internationalen Standards für, was brauchen wir denn alles an Markern und wie müssen diese Marker erhoben werden, dass das wissenschaftlich haltbar und genau ist.
Okay, also im Prinzip sind Biomarker Indizien, ne, ja, an der anhand man gewisse Tendenzen, Trends ablesen kann. Ja. So ein bisschen wie die Businesswelt und die Marketingwelt, das sind wie KPIs, ja, die man hat.
Genau, wir nennen das einfach Key Vitality Indikatoren, ah, wo wir sagen, du hast der Mensch, der sich in der Wirtschaftswelt bewegt, dem ist klar, es gibt KPIs, die, ja, werden jedes Quartal neu gemessen. Und um denen so ein bisschen entgegenzutreten und in der gleichen Denke zu arbeiten, nennen wir das die KVIs, nämlich die Key Vitality Indikatoren.
Da kommst du doch direkt wieder in deine Welt an, oder?
Ja,
ja, also so wie ich es höre, auch in meiner Welt gibt es ganz viele KPIs. Ja. Ne? Es gibt KPIs, die sind weniger wichtig als andere, werden aber politisch hochgejubelt. Ja? Dann gibt es KPIs, vielleicht gibt es in der Gesundheit auch, das sind Vanity-KPIs. Ja? Das sind, ja, Daten, die ausgespuckt werden, die aber eigentlich mehr oder minder nichts sagen. Ja. Ja? Und dann gibt es wie immer auch immer die Frage zwischen Korrelation und Kausalität. Hat das, ne? Ja. Beeinflusst das andere. In meiner Welt gibt es aber ein Haupt-KPI, leider. Ich weiß nicht, wie das in der Gesundheitswelt ist, aber das ist immer Umsatz. Ja, ja, also Umsatz, ne, oder, mhm, Profit ist immer der Haupt-KPI. Gibt es das im Gesundheits- und Longevity-Bereich? Ist das dann Bio-Age, was gerade so Hype ist?
Wirst du bei 7 Experten, die du befragst, wirst du 7 unterschiedliche Antworten kriegen. Bei mir ist tatsächlich alles, mein gesamtes Arbeiten geht um menschliche Energie. Und für mich ist die Hauptwährung in diesem KPI, die du beschreibst, ist für mich Energie. Und weil das fließt alles zusammen.
Das war jetzt, glaube ich, der relevanteste Satz, den du jetzt gerade am Ende gesagt hast, weil, also ich glaube, wenn wir über Gesundheit reden, gibt es sehr wenig Dinge, die du objektiv an dir selber merkst. Weil das, bleiben wir beim Antriebslosigkeit, Energiemangel. Klar ist Energiemangel ein Riesenproblem heutzutage, vor allem, weil, nimm ein anderes praktisches Beispiel, wenn du draußen rumrennst und du hast jemanden mit Rückenschmerzen und fragst so, hey, hast du schon mal was dagegen gemacht? Nee, ist normal, dass ich mit ab 40 aus Rückenschmerzen sage. Nee, das Wording ist entscheidend. Das ist nicht normal. Der Durchschnitt der Menschen hat vielleicht mit 40 Rückenschmerzen. Das ist aber ein Heidenunterschied, ob was normal ist oder Durchschnitt. Und ich würde sagen, der Durchschnitt der Menschen hat auch mit dem Thema Energiemangel zu kämpfen. Sehr wahrscheinlich nicht, sondern dadurch, dass die Leute sich zu wenig bewegen, dass die Leute sich schlecht ernähren, dass die Leute keinen Fokus auf den Schlaf setzen. Also, dass diese Basics nicht eingehalten werden. Und ich würde tatsächlich aufgrund dieser Problematik dazu übergehen, auch wenn du den Begriff Prävention nicht magst, ich würde jedem empfehlen, einmal im Jahr ein vernünftiges Blutbild so oder so zu machen.
So oder
weil
so.
Du eben die Dinge, schauen wir doch mal, was bringt uns denn am meisten um? Weil Longevity ist ja eigentlich nicht fancy NAD-Infusion, sondern sich anzugucken, was bringt dich am ehesten um und, ja, dann dafür zu sorgen, dass das aufhört, so realistisch. Ja. Und ich meine, woran sterben die meisten Menschen? An kardiovaskulären Ursachen. Das bedeutet, wir könnten wahrscheinlich, rein geschätzt von mir, 80% der Tode verhindern, wenn wir uns dem annehmen würden. Und das sind keine Symptome, die du merkst vorher. Einen hohen Blutdruck merkst du nicht. Du merkst es nicht, wenn du, klar, du merkst, wenn dein Körperfett irgendwie hochgeht auf der Waage. Dafür müsstest du dich aber auch wiegen. Aber du merkst eben auch sowas wie Cholesterinspiegel und so. Ich glaube, das Relevanteste, ob jetzt Testo, ob Eisen, es ist halt irgendwo mündet es in Energiemangel, in Antriebslosigkeit, was auch ganz häufig ist mittlerweile, ist sowas wie Verdauungsprobleme, die super unspezifisch sind. Da hast du dann irgendwie, kriegst du irgendwie einen Hautausschlag an der einen Stelle, dann kriegst du eine Sehnenentzündung plötzlich am Fuß oder das sind so Dinge, die sind super unspezifisch, die kommen an ganz vielen verschiedenen Körperteilen plötzlich vor und du kannst dir keinen Reim daraus machen. Wenn man mich festnageln würde, was ist das größte Problem in der Medizin, würde ich wahrscheinlich Referenzwerte sagen.
Ah ja.
Also erstmal geht man davon aus, dass, wie du gerade gesagt hast, in dieser Heatmap, wenn man im Grünen ist, ist man im guten Bereich. Dieser Bereich sagt weder was über gut noch über schlecht aus, sondern dieser Bereich ist ein rein statistischer Marker. Das heißt, 95% der Menschen, das ist eine gaussische Normalverteilung, 95% der Menschen müssen in diesen grünen Bereich reinfallen. Nehmen wir jetzt mal an, und das passiert ja de facto auch, wenn man mal die Referenzwerte von vor 40 Jahren mit jetzt vergleichen würde, ist es so, dass die Referenzen deutlich größer werden, weil die Menschen wahrscheinlich auf der einen Seite bei Vitamin D zum Beispiel, haben wir ganz viele, die jetzt Vitamin D supplementieren, wodurch natürlich ein Großteil der Menschen bessere Vitamin D-Spiegel hat. Deswegen wird diese Heatmap breiter vom Prinzip. Ja, zumindest geht sie dann nach oben hin weiter, weil ja Leute einfach einen höheren Wert haben. Bei Schilddrüsenparameter zum Beispiel wird die auch immer breiter, weil Leute immer schlechtere Schilddrüsenspiegel haben, immer niedrigere Hormonwerte von FT3 und FT4, sprich das TSH, das Hormon aus dem Gehirn, geht dann hoch und deswegen verbreitert sich die Referenz. Also die Referenz sagt nichts darüber aus, ob du gut hast, einen guten Spiegel hast oder einen schlechten Spiegel. Bei Eisen, wenn wir das Beispiel nehmen würden, würde man denken, wenn ich in dem grünen Bereich bin, habe ich genügend Ferritin, also Eisenspeicher. Das kannst du gar nicht sagen. Es gibt wissenschaftliche Daten, die uns ganz klar zeigen, wenn ich unter 50 bin, Haarausfall, Energiemangel, Antriebslosigkeit, depressive Episoden, Schilddrüsenproblematik, der Referenzbereich geht aber so von 20 bis 250 hoch. Es ist halt verdammt schwierig, da gar nicht reinzufallen. Wenn man versuchen würde, das mal so auf 10 Werte vielleicht runterzubrechen, ja, das ist ja was, was am Ende dann jedem auch, der das hört oder sieht, auch wieder helfen würde, Zettel rausnehmen, aufschreiben. Wir haben eben gesagt, Ferritin, bitte nicht Eisen messen. Man neigt immer so dazu zu sagen, ja, man will Eisen, aber nicht Eisen messen und dann sagen, man hat einen Eisenmangel oder nicht, sondern Ferritin messen. Im besten Fall das CRP, das C-reaktive Protein in der Entzündungsparameter, der so der pauschalste dieser Akutphase-Protein ist, mitbestimmen. Wobei man auch da realistisch sagen muss, wir reden da über 3-4 Euro. Theoretisch müsste man den zwangsläufig nicht mehr messen, weil er eigentlich nur relevant ist, wenn der Ferritinwert hoch ist. Und dann hätte ich ja keinen Eisenmangel in dem Kontext. Aber trotzdem sicherheitshalber dazu messen. Omega-3-Index hatten wir, haben wir gerade schon gehört. Der sollte im besten Fall irgendwo, vielleicht nehmen wir noch so ein paar Optimalbereiche irgendwie dazu.
Gerne.
Sollte irgendwo so zwischen 9% und 11% laut evidenter Datenlage sein. Haben wir 3 Werte. So, ich glaube jetzt, wenn man so über Gesundheit redet, sind natürlich so Standardparameter auch total relevant, die man sich aus einer bestimmten Gesundheitsbrille angucken sollte. Und da wäre als 4. Parameter zum Beispiel der HbA1c-Wert, also der Langzeitblutzuckerspiegel. Viele sitzen jetzt da und sagen so, ja, aber Longevity ist wahrscheinlich eher der HOMA-Index. So, ja, cool für Insulinresistenz, super relevant. Aber der HbA1c-Wert ist trotzdem deutlich spannender, weil der gibt mir irgendwie einen relevanten Blutzucker Aussagekraft über die letzten 12 Wochen. Das ist so, wie du hast gerade erzählt, du hast ein neues Trainingsprogramm. Wenn wir uns jetzt in 3 Monaten sehen und ich sehe, dein Arm ist irgendwie ein bisschen größer geworden oder die Brust schwillt an, dann weiß ich, der Kollege hat die letzten 12 Wochen Sport gemacht. So, das weiß ich halt, wenn ich diesen HbA1c-Wert sehe, sehe ich, wie ist der Blutzucker die letzten 12 Wochen gewesen. Beim HOMA-Index sehe ich nur, wie ist das jetzt gerade, die Situation theoretisch. Deswegen HbA1c würde ich vorziehen. Aber klar, man würde in der Praxis natürlich nie nur 10 Blutwerte messen.
Ja.
Vielleicht nochmal, um das ins große Ganze zu machen. Ne? Also es gab ja mal einen Riesentrend, ne, im Blutzuckerbereich. Was würdest du denn sagen, was ist Blutzucker, warum ist das ein zentraler Marker für Gesundheit? Ne? Also warum guckt man sich das überhaupt an? Also wir wissen, wir wollen nicht so diese Achterbahnfahrten haben, ne? Kein volles Warehouse. Aber was sagt es noch über unsere Gesundheit aus?
Genau, also das ist eine ganz wichtige Frage. Warum gucken wir uns das an? Und ich bin auch überzeugt, dieser Marker wird bleiben. Mhm. Wie wir gelernt haben, unseren Puls, unsere Herzrate, unsere Herzratenvariabilität so in unser Vokabular zu übernehmen, wird es auch mit dem Blutzucker passieren. Im Moment können wir den Blutzucker schon recht niederschwellig messen. Mhm. Und das ist schon mal so der erste Punkt. Ich finde, alles, was wir schon mal messen können, ist sehr machtvoll. Und, das habe ich eben schon andeuten lassen, der Blutzucker ist höchst individuell, ist von unserem Lebensstil total zu beeinflussen. Und warum ist der jetzt so wichtig? Er macht jetzt unmittelbar was mit unserer Energie, wie wir uns jetzt fühlen. Und dadurch ist er, zumindest aus meiner Perspektive, ein massiv cooler Marker für langfristige Verhaltensänderungen. Weil wenn ich jetzt mich besser fühle, wenn ich was ändere, wenn ich meinen Kaffee mit Kuh oder Mandelmilch trinke und dann gut über den Vormittag komme, dann fühle ich mich schon mal besser an dem Tag und das führt dazu, dass ich morgens wieder so mache und wieder so mache. Und das ist ja der heilige Gral, Verhaltensänderungen ist ja in der Prävention, in der Longevity-Medizin eigentlich das, was wir wollen.
Und ehrlicherweise jetzt mit in Kombination aller Lebensstilfaktoren, es ist auch einfach nicht gesund, um 16 Uhr ein Nickerchen machen zu müssen oder 17 Uhr.
Problematisch wird die Glukosebelieferung, wenn wir eigentlich nie Pausen machen, wenn wir zwischendurch dann zwischen den Mahlzeiten immer weiter zum Beispiel Säfte trinken. Wenn immer wieder Input reinkommt, setzen wir immer ja so einen Glukosereiz. Und was unser Körper eigentlich liebt, ist mal eine Essenspause und mal so, ich räume mal alles weg, die Fabrik und das Warenhaus wird toll aufgeräumt und dann kann ich wieder eine neue Lieferung empfangen. Und in dem Bild kann man eigentlich sich ganz gut vorstellen, wenn ich zu viel immer reinschütte, kommt der Körper irgendwann nicht hinterher und dann steigt der Blutzucker an. Ne, weil die Glukosemoleküle können nicht schön in die Zellen verräumt werden oder weggespeichert werden, weil einfach alle beschäftigt sind.
Dann stapeln die sich.
Ja. Und das ist das, was wir auch manchmal die Blutzuckerachterbahn nennen. Das heißt, der Wert, ne, wir sagen ja immer Blutzucker, weil wir den Zucker, die Glukose im Blut messen, steigt an.
Weil sich quasi die ganzen Pakete stapeln und dann kommt man irgendwie nicht mehr richtig so durch.
Genau. Ne? Und das hat kurz- und langfristig Folgen. Kurzfristig kann es eben einfach sein, dass alles, was hochfällt,
ja,
der Körper versucht dann ganz, 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 ganz viel das schnell wegzubauen, fällt dann auch schnell in den Unterzucker. Und ja, das sind diese, das nennen wir diese Glukoseachterbahn, ne? Steiler Anstieg und alles, was hochgeht, fällt auch wieder runter und oft unter den Ausgangswert. Und das ist dieses klassische Unterzuckern, ne? Das ist oft das.
Ach, das ist Unterzuckern. Also quasi, wenn du dann unter deinen Basiswert läufst, bei dem du, was so, ich sag mal, deine Nulllinie ist.
Ja, ja, wenn du zum Beispiel mittags, ist ja so ein ganz klassisches Beispiel, ohne jetzt vielleicht einen Salat vorweg und ein paar gute Glukose-Hacks, die Pasta isst. Und du würdest ja denken, das ist ja echt mal richtig viel, ich bin erstmal satt. Auf einmal, anderthalb Stunden später, hast du einen Heißhunger und denkst, das kann doch gar nicht sein. Und das ist genau das, was passiert ist. Der Blutzucker ist sehr steil angestiegen und ist dann aber unter Ausgang gefallen. Und das ist das, wo dann das Nachmittagsenergietief.
Ich habe mich wahrscheinlich auch immer so ein bisschen selbst verarscht, weil ich dachte, naja, wie gesagt, ich brauche ja auch Instagram irgendwie für meinen Beruf. Und habe eben doch gemerkt, wie mich das sehr beeinflusst hat, wie ich dann eben doch an die Apps gegangen bin, wenn ich das nicht wollte. Und ich habe jetzt sozusagen Öffnungszeiten für mich definiert. Und wenn dann nachmittags die Kinder zu Hause sind, bin ich nicht auf Social Media unterwegs. Ich nehme mein Smartphone nicht mehr mit ins Schlafzimmer. Das war auch irgendwie so eine Entschuldigung für mich, dass ich dachte, na, da ist ja mein Wecker drauf. Also man erkennt ja einen extremen Konsum von Smartphones und Social Media auch daran, dass man schlechten Schlaf hat, also die Schlafqualität leidet, man schläft zu wenig, liegt eben vor allen Dingen auch daran, wenn man dieses Gerät mit ins Bett nimmt, dass man gerade abends wahnsinnige Schwierigkeiten hat, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ihr kennt das vielleicht auch, dann wirklich Schluss zu machen. Ja, dann scrollt man doch und 40 Minuten sind rum. Das liegt auch, kann man auch psychologisch sich erklären. Das liegt daran, dass diese Selbstdisziplin, das ist eine beschränkte Ressource. Und wenn wir jetzt am Abend sehr diszipliniert sind, zum Beispiel auf Ernährung achten, da sind wir auch bei eurem Thema im Prinzip, uns gesund ernähren, auch mit dem Gerät gut umgehen, irgendwann ist diese Ressource aufgebraucht. Ja, und deswegen fällt es uns abends so schwer, dann da diszipliniert zu sein. Das kennen viele, dass es dann eben doch die Chips-Packung ist, dass es doch die dritte Netflix-Folge ist, obwohl man sich gesagt hat, heute gehe ich mal früh ins Bett. Und es ist eben die Zeit, die wir dann doch länger auf Social Media sind.
Aber das finde ich mega wichtig. Das finde ich nochmal so, müssen wir nochmal festhalten, dass es auch wirklich was Natürliches oder was ist, dass es wirklich einfach abends schwerer ist. Ja. Dass man es nicht immer so als, oh, abends habe ich es dann wieder verkackt.
Genau.
So meine persönliche Schwäche. Ne?
Ja.
Sondern dass wir den ganzen Tag so viel versuchen, gute Entscheidungen zu treffen. Ne, wir sprechen viel über Habit Stacking oder diese Lebensstilsäulen zu verbinden, uns leichter zu machen. Und so verstehe ich dann auch deinen Tipp dabei, ne, zu sagen, okay, abends um meine Wind-Down-Routine zu haben, um runterzukommen, einmal das Handy nicht da und dafür muss ich meinem Gehirn was anderes geben, wo ich nicht so viel Anstrengung mehr brauche.
Ja,
oder?
Weißt du, was ich jetzt mache? Ich lese jetzt ein Buch.
Wie ist es mit dem Tiefschlaf? Was können wir tun auf einer behavioralen, ganz operativen Ebene, ohne irgendwelche krassen Tools, um da nochmal wirklich was Gutes für unseren Tiefschlaf zu tun?
Das Einfachste ist erstmal eine Nacht durchmachen. So, es jetzt wirkt so ein bisschen wie ein Witz, aber ich möchte eine Mechanik daran erklären. In den Tiefschlaf kommen wir immer, wenn wir genug Schlafdruck haben.
Ja.
Wenn wir müde genug sind, werden wir in den Tiefschlaf gehen, weil der Körper nimmt sich die körperliche Erholung, die er braucht. Und eine Nacht durchmachen heißt, der Adenosinstand ist unnatürlich hoch, wir werden einschlafen. Und das sage ich deshalb, weil viele Menschen, die Einschlafprobleme, die Durchschlafprobleme haben, ein Tool ist, den Schlaf zu verkürzen.
Mhm.
Nicht dauerhaft, aber temporär.
Mhm.
Das ist ein ganz starkes Tool, um aus Insomnia zum Beispiel rauszukommen,
ja,
weil die Menschen haben ihr Vertrauen verloren, ein- oder durchzuschlafen.
Mhm.
Und der erste Weg ist, sie müde genug zu machen, dass sie mal 4 Stunden am Stück schlafen können. Und das heißt, Menschen, die hundemüde sind, halten wir bis 1 oder 2 Uhr nachts wach. Okay. Helles Licht, nicht auf die Couch gehen, kein Fernsehen. Also ein System schaffen, das nicht eingeschlafen wird. Und dann zu sehen, dass man von 2 bis 7 wieder durchschlafen kann, ist eine neue Welt.
Geheimtipp. Wow. Ich habe 10 Jahre kein einziges Buch lesen können.
Willkommen im Innovationspodcast von Thorn und Anne.
Das mache ich jeden Abend. Also ich bin voll bei dir. Das Beste zum Einschlafen, lesen.
Weißt du, ich wusste, meine Mutter hat das immer gemacht, ich wusste es eigentlich auch, aber ich dachte, ich habe gar keine Zeit, ein Buch zu lesen. Ja, das Handy ist aus dem Schlafzimmer. Plötzlich habe ich seit 10 Jahren wieder Zeit, Bücher zu lesen.
Ja, und man freut sich drauf.
Aber bei deinem Mann auch?
Ja.
Weil das muss, ich finde, es funktioniert nämlich nur in der Korrespondenz, weil nämlich einer auf dem Handy rumspielt und der andere liest.
Ne? Ja. Stimmt, das ist störend. Dann ist man so, was machst du?
Das stimmt, Nee, das ist unsere Regel. Ja. Also es gehört nicht ins Schlafzimmer und ich lege ihm da immer schöne Bücher, die mir gefallen haben, auf seinen Nachttisch.
Ja, aber das macht schon, fängt dann auch reden oder so.
Ja, genau. Ja. Und da merke ich eben auch, wir haben ja auch schon über Devices gesprochen, wenn ich ein Buch lese, wie ich in den Entspannungsmodus komme und wie schnell das geht. Ich sehe dann so richtig diese Kurve, die geht nach unten und ich bin entspannt.
Jetzt kann ich ketzerisch ja mal fragen, ist das die wichtigste Schlafphase? Der Rest interessiert uns nicht. Das
ist eine gute Frage, weil der Eindruck ist entstanden durch den Titel. Mhm. Und wir haben Tiefschlaf eigentlich nie so verstanden, dass es nur die eine Phase ist, sondern es geht um den Zustand, tief erholsam zu schlafen. Mhm. Du hast gerade gesagt, mein neues Buch wird das High-Energy-Prinzip heißen und da werde ich diesen Mythos auch explizit adressieren, weil viele haben damit rausgenommen, wenn ich meinen Tiefschlaf auf 1,5 Stunden bringe, ist alles andere egal. Ja. So, aber es gibt genug Studien, die zeigen, dass REM-Schlaf elementar wichtig ist und auch der Leichtschlaf sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und das in dieser ganzen Biohacking- und auch Longevity-Szene wird gerade dieser Leichtschlaf, vielleicht muss man wirklich einen anderen Namen mal suchen, wird so auf die leichte Schulter genommen, weil man denkt, es sei nur so eine Transitionsphase zwischen Tiefschlaf und REM-Schlaf und an dem kann man einsparen. Ich habe über ein Jahr lang so gut wie keinen REM-Schlaf gehabt. Im REM-Schlaf findet die emotionale...
günstigste Psychotherapie.
Ja, Overnight Therapy wird es in der Wissenschaft genannt. Und auch das spannend, denn wir können bestimmte Angsthormone, Norepinephrin, können wir im REM-Schlaf nicht ausschütten. Mhm. Das heißt, unser Gehirn ist unfähig, Angst zu empfinden. Und wenn wir träumen, durchleben wir diese emotionalen Situationen, aber in der neurologischen Abwesenheit von Angst. Ja. Und dadurch wird diesen Erlebnissen so die Spitze genommen. Und das hat einen wichtigen Auftrag. Und wenn man sich das jetzt einfach durch zu kurz schlafen, weil REM-Schlaf ist vor allem im letzten Drittel der Nacht, wenn man es einfach wegnimmt, dann hat man ein ganz anderes Risikoprofil für mentale Erkrankungen.
Aber dann lass uns mal beim REM-Schlaf bleiben. Ich finde, das ist nämlich total krass, auch wie du es nochmal gerade erklärt hast, was das für eine Funktion hat, wie diese wirklich emotionale Verarbeitung da stattfinden kann, ohne in diesem Alarmmodus zu sein, eben diesem hormonellen. Man kann ja aber schon sagen, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, Hacks, Tipps, wie wir vor allem auf den REM-Schlaf einzahlen.
Die einfachste, auch wenn man das nicht gerne hört, ist 5 Zyklen schlafen. Mhm. 5 Zyklen heißt, wenn es gut läuft, genau ein Zyklus, 1,5 Stunden ungefähr. Also machen wir mal die Mathematik dahinter, Nerd Talk. Wenn wir statt 7,5 Stunden 6 Stunden schlafen, würde man jetzt sagen, man schläft 20% weniger. Mhm. So. Wenn diese Schlafphasen überall linear gleich verteilt wären, dann würde man sich vom Tiefschlaf, vom Leicht-, vom REM-Schlaf überall 20% wegnehmen. Kann man sagen, 80-20-Approach geht schon. Ja. So, jetzt sind die aber nicht in jeder Phase gleich, sondern sie sind über die Nacht unterschiedlich verteilt. Die ersten Zyklen sehr Tiefschlaf dominiert. Mhm. Die letzten Phasen, 4 und 5, großer REM-Schlafanteil. Mhm. Das heißt, schneide jetzt die 5. Phase weg, dann nimmst du nicht 20% REM-Schlaf weg, sondern 50-60%.
Genau. Ich habe oft bei Vorträgen die Frage, wie schlafe ich denn? Also ich kann ja mir das ja alles anhören, ist ja ganz toll, aber meine Kinder werden halt wach. Also was empfiehlst du?
Punkt 1, wenn man Kinder hat, die 2 bis 3 Jahre alt sind, wird der Schlaf nicht gut sein.
Das ist keine Chance, ja.
Nein, und ich finde es auch in Ordnung, weil wenn man die Jahrzehnte vorher und die Jahrzehnte nachher seine Hausaufgaben macht, dann ist diese kleine Delle nicht kritisch. Vor allem nicht, wenn wir über Longevity sprechen. Mhm. Es ist im Empfinden kritisch, aber kommen wir gleich zu, was man da auch machen kann, um es abzuschwächen. Aber ich finde es wichtig, dass man nicht als Benchmark die Zeit davor nimmt, sondern ich habe von der Tatjana Kiel, von Vitali Klitschko, die die Geschäftspartnerin. Ja. Und sie sagte mir, bevor wir unser Kind bekommen haben, was sie geprägt hat als Mutter. Eine Freundin hatte ihr gesagt, sie hat entschieden, dass ihr Kind ihr immer Energie gibt.
Schön, ja.
Das ist eine Entscheidung.
Ja.
Tatsächlich startet dein Tag mit einem Bewegungsritual, dass du einmal deinen Bewegungsapparat durchmobilisierst und das ist wie Sonnengruß, einmal Finger zum Boden, einmal ganz nach hinten beugen,
ja,
zur Seite neigen und ein bisschen drehen. Dann versuch gleich so früh Wasser trinken wie möglich, dass du mittags klar pieseln kannst, weil Wassermanagement ist essentiell wichtig und das machen ganz viele Menschen ziemlich schlecht.
Mhm.
Dann wollen wir auf diese 5649 Schritte kommen aus dem Buch Joy of Movement von Kelly McGonigal, weil wenn wir das im Homeoffice nicht schaffen, werden wir ziemlich sicher schlecht gelaunt und kriegen Angststörungen. Dann wollen wir zusehen, dass wir vielleicht sogar noch eine Stunde Sonnenlicht kriegen jeden Tag, dass wir also auch draußen sind, auch bei schlechtem Wetter, weil wir brauchen selbst als Mensch Licht, um gesund zu bleiben. Und drinnen kriegen wir nur 1000 Lux, draußen kriegen wir 10.000, 20.000 Lux, wenn die Sonne mal scheint in Hamburg, was ja nicht immer der Fall ist, wenn man hier ist. Und dann geht es darum, 7,5 Stunden sich freizuschaufeln, um erholsam zu schlafen, weil ohne gesunden Schlaf wirst du nicht alt. Und das sind so die Sachen, die wir tun sollen. Und dann haben wir noch die Stop Doing Stupid Things. Weniger Alkohol, nüchtern ins Bett gehen, kein Kaffee nach 14 Uhr oder keine Stimulantien nach 14 Uhr.
So, das war sie, unsere erste Sonderfolge der Most Replayed Moments, Zitate, Expertinnen-Tipps. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr habt nochmal was mitgenommen. Wir wissen ja auch, manche Dinge muss man mehrfach hören, um sie zu verinnerlichen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und wenn ihr uns ein bisschen Liebe dalasst. In dem Sinne, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.